herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße dich ganz herzlich. Die Shownotes zu jeder Podcast-Episode findet ihr unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast und da findet ihr weiterführende Links und vor allem auch die Bilder, falls wir mal über Bilder sprechen. Ansonsten freue ich mich über eure Ideen, über euer Feedback und über eure Themenvorschläge. Die könnt ihr mir ganz einfach weitergeben über die E-Mail-Adresse radomir@naturfotocamp.de oder über die gängigen Messenger-Dienste wie Instagram oder Facebook. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr mich unterstützt und das macht ihr am allereinfachsten mit einer kleinen Podcast-Bewertung. Das ist für euch sehr, sehr wenig Aufwand, hilft mir aber besser sichtbar zu werden. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack und zu dieser Episode, zu diesem Monolog. Leute, was für eine turbulente Nacht heute. Ich bin gerade zurückgekommen, aber dazu erfahrt ihr gleich mehr. Ich bin hundemüde und habe gedacht, komm, ich melde mich mal wieder zurück hier im Podcast, weil es ja doch in den letzten Tagen, Wochen ein wenig ruhiger war als sonst. Ich hatte ganz gut vorproduziert, aber da merkt man auch, dass das langsam zur Neige geht, weil ich eben auch super viel unterwegs war in den letzten Tagen und Wochen und dementsprechend wollte ich einfach mich zurückmelden und dachte, ich erzähle ein wenig mehr über meine Learnings, darüber, was ich fotografiert habe, was ich selber mitgenommen habe und einfach so ein bisschen drumherum. Das heißt, das wird ein Monolog. Mal gucken, wie ausschweifend der wird oder wie ausschweifend der nicht wird. Ich habe keine Ahnung, ich lasse mich mal treiben und hole euch einfach mal mit. Egal, was ich gleich erzählen werde oder was ich so sagen werde oder auch wenn ich mal von Müdigkeit oder sonst was spreche, ich freue mich total über meinen Job, ich freue mich total über die Naturfotografie, ich freue mich oder ich weiß auch, dass es ein Privileg ist, dass ich den Großteil meines Lebens einfach aus der Naturfotografie bestreiten kann. Das sollte ich vielleicht vorab sagen, weil ich bin da wirklich sehr, sehr glücklich drüber. Und dementsprechend sollte ich das vorweg sagen. Nicht, dass irgendwann jemand auf die Idee kommt und sagt, Mensch, der Radomir, der hat da gar keine Lust mehr drauf, der brennt dafür gar nicht mehr, der ist auf einmal müde, nachdem er so viel im Sommer früh aufgestanden ist. Also egal, was ich gleich erzählen werde, immer wieder mit diesem Blick durch die Brille, dass ich genau weiß, dass ich mich so sehr darüber freuen kann, dass das mein Job ist. Vielleicht vorab ganz kurz, mein Workshop-Programm 2024, also für nächstes Jahr, ist jetzt online. Das heißt, unter www.naturfotocamp.de findet ihr sowohl die Shownotes als auch natürlich mein Workshop-Programm für kommendes Jahr. Teilweise werden die Plätze schon etwas rarer, von daher freue ich mich natürlich für jeden, der noch einen Platz für nächstes Jahr erwischen kann. Nun, was war die letzten Wochen bei mir los? Die Workshop-Saison war sozusagen in vollem Gange, das heißt so ab Mitte, Ende Mai bis jetzt gerade Anfang Juli war ich sozusagen fast permanent unterwegs und habe irgendwie zwischendrin war ich meistens 2 Tage, manchmal 3 Tage zurück zu Hause, habe das Büro sozusagen auf Vordermann gebracht und war dann wieder weg. Das heißt, eine sehr reiseintensive Zeit, sehr, sehr viel frühes Aufstehen, sehr, sehr viel spät schlafen gehen und eben auch Freude an der Fotografie. Und ich habe probiert, mir so ein bisschen zu merken, was ich gelernt habe für mich, was ich auch gesehen habe bei den Workshop-Teilnehmern. Und dachte, das sind solche Punkte, wo ich sagen kann, okay, hey, da kann ich euch wirklich nochmal vielleicht einen kleinen Mehrwert generieren für eure Fotografie, dafür, was ihr im Endeffekt macht. Und vielleicht seht ihr euch in dem einen oder anderen Punkt auch selber wieder und sagt, super, da kann ich tatsächlich dran arbeiten. Und das wird dafür sorgen, dass meine Fotografie nochmal ein bisschen besser wird. Zumindest hoffe ich, dass ihr das genau dazu nutzen könnt. Wenn nicht, dann schaltet jetzt ab. Gut, also fangen wir mal damit an. Ich habe mir ein paar Stichworte notiert und ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich ist das Thema Behinderung durch Technik. Ihr wisst alle, ich bin Technik-Nerd, ich habe viel zu viel Ausrüstung für mich Und trotzdem bin ich immer noch der Meinung, dass Technik sehr, sehr viele Fotografen behindert, sehr, sehr viele Fotografen verkopfen lässt. Und dementsprechend ist diese Behinderung durch Technik, fällt mir auf den meisten Workshops immer wieder auf. Und da ist, glaube ich, ein Punkt, wo es wichtig ist, darüber zu sprechen, dass ihr euch selber genau darüber Gedanken macht. Und da sehe ich eben zweierlei Punkte. Auf der einen Seite ist es die Behinderung durch Technik im Sinne von die Kamera und das Equipment blind bedienen. Das ist unheimlich wichtig. Ich merke immer wieder, das, was euch Teilnehmer oftmals am kreativen Fotografieren oder am fotografischen Umsetzen oder intuitiven Umsetzen der Bilder hindert, ist oftmals die Kamerabedienung. Das bedeutet, erst wenn ihr eure Kamera so eingestellt habt, dass ihr sie wirklich gut bedienen könnt, dass es halbwegs blind funktioniert, dann könnt ihr erst in einen Flow-Zustand, in einen kreativen Flow geraten, in dem ihr wirklich euch auf das Motiv einlasst, in dem ihr euch so ausleben könnt in der Fotografie, dass eben die Bilder entstehen, die ihr euch eigentlich wünscht. Und ganz oft ist es so, dann kommt die neuere Kamera raus, dann kauft man sich die eventuell und dann muss man wieder was Neues lernen und dann behindert die Technik wieder den Fotografen. Und da ein ganz, ganz großer Appell von meiner Seite: Investiert gerne die Zeit auch mit einfachen Motiven im Park, im Wildpark, im Zoo, direkt vor der Haustür, um eure Kamera noch besser kennenzulernen. Wo möchte ich welche Funktion haben? Welche Funktion brauche ich überhaupt? Wie stelle ich die ein? Einfach, dass ihr wirklich möglichst blind dieses Stück Technik bedienen könnt. Nur so könnt ihr umgehen, dass euch am Ende des Tages die Technik behindert am Fotografieren. Und was mir dann noch immer öfter auffällt, ist auch die Behinderung, die im Kopf stattfindet aufgrund der Technik. Als Beispiel ein Porträtobjektiv, das ihr besitzt, damit könnt ihr viel, viel mehr machen. Damit könnt ihr eventuell Tierfotografie machen, damit könnt ihr vielleicht Pflanzenfotografie machen, damit könnt ihr Makros machen. Das heißt, dass ihr ab und zu die Objektive in einem sehr eingeschränkten Radius benutzt, obwohl die für viel, viel mehr kreative Bilder möglich oder nutzbar wären. Und dass ihr einfach hingeht und auch mal ein bisschen mehr experimentiert, dass ihr mal ausprobiert, okay, welche Effekte kann ich mit welcher Linse erzeugen, warum setze ich dieses Objektiv dafür ein oder wo kann ich mein Objektiv noch einsetzen. Und ich glaube, daraus entstehen auch neue Ansätze in eurer eigenen Fotografie und dadurch könnt ihr eben auch nochmal in bestimmten Bereichen vielleicht bessere Bilder machen. Und deshalb mein Tipp an der Stelle: Probiert wieder mehr aus, experimentiert mehr. Also geht raus, fotografiert und habt Spaß daran. Ich habe auch wieder festgestellt, weniger Ausrüstung kann ganz oft mehr sein. Das werde ich hier auch nochmal ab und zu erwähnen, weil in den letzten Wochen ist einiges passiert. Ich werde es gleich so ein bisschen eher chronologisch ordnen und dann werden wir hören, sehen, was ich damit meine und an welchen Stellen ich es besonders interessant finde. Was bei mir tatsächlich auch in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr viel passiert ist, was vorher nie der Fall war, war die Bildbearbeitung direkt am Notebook vor Ort. Und da habe ich einfach festgestellt, dass ich unterwegs, wie soll ich sagen, sehr, sehr viele Bilder schon bearbeitet habe, mobil, um einfach zu Hause, wenn ich zurück bin, nur noch den Bürokram zu erledigen und wenigstens einen Teil der Bilder bearbeitet habe. Sonst rückt das immer so weit hinten raus, irgendwo in den Winter hinein, dass ich dann oft vergesse, was meine Bildidee war, welche Bilder ich aussuchen möchte. Und da muss ich sagen, hat sich auch mein Workflow nochmal verändert und da bin ich froh drüber. Da kann ich nachher auch nochmal ein paar Worte dazu verlieren. Ich glaube, dass das auch nochmal sehr, sehr interessant ist. Und dann habe ich mir hier einen Punkt, bevor ich starte, notiert: Sind Wanderschuhe immer schlechter geworden oder nicht? Warum das? Nun ja, ich habe einen Lowa Renegade, den ich gerne laufe im Alltag. Der hat noch nicht mal 3 Jahre gehalten und ich habe 2 Teilnehmer gehabt in den letzten Wochen, die jeweils eine Sohle an einem fast neuen Schuh verloren haben. Das war dann kein Lowa, sondern ein anderer, also jetzt hier kein Markenbashing bitte. Aber ich frage mich, ob die Wanderschuhe momentan immer schlechter werden von der Qualität. Keine Ahnung warum, aber anscheinend, oder das ist meine Wahrnehmung, dass die früher einfach länger gehalten haben. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Nun, lass uns mal das Ganze so ein bisschen chronologisch angehen. Ich fange mal Ende Mai an. Da war ich erstmal beim Frauenschuhfotografieren und ich wollte wie immer schöne Frauenschuhbilder machen. Hab da immer meine Visionen, will da immer noch weiter dran arbeiten an dieser Pflanzenart. Ich liebe es, mich da kreativ auszutoben, bin dann meistens mehrere Tage im Wald, fotografiere nur diese eine Pflanzenart. Und dieses Jahr, nun, da war alles später. Der Frauenschuh, der hat gar nicht geblüht. Das hieß für mich, ich hatte gar keine Motive. Was sollte ich denn jetzt machen? Und dann bin ich da ein bisschen rumgefahren, habe dank meinem guten alten Freund Stefan Amm, den kennt ihr vermutlich aus einer der letzten Podcast-Episoden natürlich auch, der hatte mir noch ein paar Wiesen bei sich in der Region empfohlen, einfach weil ich nicht so ganz wusste, was ich jetzt fotografieren soll. Und dann habe ich mich mal wieder so kompletten Alltagsmotiven wie dem Maiglöckchen, der einen oder anderen Orchidee, die ich auch bei mir habe und so weiter gewidmet und fand es einfach auch schön, wieder mal back to the roots zu kommen, um Bilder zu machen von Arten, die man vielleicht mittlerweile so ein bisschen ignoriert, die man vielleicht gar weniger fotografiert als früher. Und da war ich wieder mal zurückgeworfen in diese Zeit meiner Anfänge, wo man einfach sich an bestimmten Motiven immer weiter abarbeitet, bis dort schöne Bilder entstehen. Dazu hatte ich einfach nur so richtig beschissenes Licht, beziehungsweise ein bisschen wenig Licht, also viele Wolken, wenig Sonnenschein, das heißt ein sehr gleichmäßiges Licht, was in der Pflanzenfotografie immer dazu führt, dass man noch härter, noch kreativer an den Bildausschnitten und an den Bildideen arbeiten muss. Und letztendlich war ich ganz überrascht davon, wie viele doch ganz schöne Bilder entstanden sind, eben ohne dieses klassische große Motiv, einfach aus den kleinen Sachen heraus. Das hat mir richtig Spaß gemacht, das fand ich richtig schön, da nochmal einzutauchen. Dazu gibt es natürlich in meinem Blog unter naturfotocamp.de auch wieder einige Bilder. Und dann ging die Workshop-Saison richtig los. Ich bin gestartet mit meinem Schmetterlings-Workshop, wo wir Schmetterlinge und Pflanzen fotografieren, also ganz, ganz viel mit Pflanzen und Makros arbeiten. Und da wurde mir klar wieder mal, ich mag das frühe Aufstehen nicht unbedingt. Ich glaube, keiner liebt es, früh aufzustehen. Ich habe damit gar kein Problem. Aber wenn man immer um 4:30 Uhr aufsteht, merkt man das eben schon auf Dauer. Aber ich mag das Morgenlicht einfach viel, viel lieber als das Abendlicht. Ich kann schwer beschreiben, woran es liegt. Ich finde, beim Abendlicht, da groovt man sich so ein bisschen rein in sein Motiv. Das Licht wird immer besser, 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 bis es dann den Peak erreicht, perfekt ist, hoffentlich. Und dann ist es vorbei mit dem Fotografieren. Das heißt, das Reingrooven geht tatsächlich am Nachmittag, Abend viel, viel besser als am Morgen. Aber ich finde am Morgen, dieses erste Morgenlicht, das ist oftmals so gleißend klar. Man hat die Chance auf Tautropfen, man hat die Chance auf ein bisschen Nebel oder sonst was. Irgendwie finde ich, die Magie am Morgen ist eine andere, wenn aus der Nacht plötzlich der Tag wird, auch wenn es sehr, sehr schnell oftmals geht, dass das Licht zu hart ist, dann ist es doch so, dass eben der Morgen mich vom Licht her einfach mehr begeistert als der Abend, habe ich wieder festgestellt. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ihr könnt mir gerne schreiben, ob ihr lieber morgens oder abends fotografieren geht. Ich muss zugeben, ich gehe tatsächlich lieber morgens fotografieren als abends fotografieren. Und dabei wurde mir auch bewusst, wie wichtig die Ausrichtung der Location zum Licht ist. Ich habe ja viele, viele Wiesen, auf denen ich regelmäßig fotografiere oder auch viele Locations sonst wo. Und die Ausrichtung der Location zur Sonne ist das A und O in der Makro, in der Pflanzen-, in der Insektenfotografie. Wenn das Licht zu spät oder falsch kommt, dann ist das einfach nicht passend. Und das Wichtige dabei ist, man kann nicht sagen, Location A ist gut und Location B ist schlecht. Das funktioniert nicht. Die Location muss zu eurem aktuellen Bildlook passen. Ich merke das selber daran, an welchen Stellen habe ich früher fotografiert, an welchen Stellen habe ich später fotografiert, an welchen Stellen fotografiere ich heute. Die unterscheiden sich alle voneinander. Und was ich einfach merke, abhängig davon, was man gerade für einen Bildlook präferiert, abhängig davon, was man gerade in welcher Form fotografieren möchte, unterscheiden sich dann doch die Wahl auch des Standorts. Also ich merke auch einfach, es kann sein, dass ich früher irgendwie auf der einen Wiese gerne 50 Meter weiter hinten fotografiert habe, weil ich gerne weniger Sträucher im Hintergrund haben wollte. Und heute präferiere ich mehr Sträucher im Hintergrund, dann muss ich näher dran an die Sträucher oder ähnliches. Das heißt, aufgrund dessen, wie man sich seine Bilder vorstellt, nutzt man selbst die gleiche Location jedes Jahr vielleicht anders. Und das ist, finde ich, total spannend, dass eben die Location auch dazu passen muss, wie man gerne fotografieren will. Das heißt, nicht nur die Stelle, an der man fotografiert, sondern auch zum Bildlook, zu dem, wie man sie fotografieren will, ist es, glaube ich, entscheidend für diese eigene Bildsprache. Und was mich auch jetzt bei den beiden Schmetterlings-Workshops total geflasht hat, war, wie viel ich jetzt mit dem 135er gemacht habe, also das neue Canon RF 135mm 1.8, war tatsächlich für mich, ich will nicht sagen ein Gamechanger, aber ein Objektiv, das ich ungeahnt viel benutzt habe. Werbung. Der Sponsor dieser Podcast-Episode ist acfoto.com, der Fotohändler meines Vertrauens. Wusstest du, dass alle Workshop-Teilnehmer einen Rabatt bekommen auf den Rent-Service von acfoto? Und das ist die ideale Möglichkeit, um dir für den Workshop Fotoequipment auszuleihen. Oder wenn du auch mal in den Urlaub fährst. acfoto.com hat einen sehr, sehr großen Rent-Service und dort kannst du sehr unterschiedliche Objektive ausleihen. Gerade auch Spezialisten wie zum Beispiel ein Super-Teleobjektiv, ein Fisheye oder ein Super-Weitwinkel. acfoto hat alles im Rent. Und wenn du keine Lust hast, Dinge auszuleihen, kannst du sie natürlich auch direkt bei acfoto.com kaufen. Nutz dazu am besten meinen Affiliate-Link, den du in den Shownotes findest, denn damit bekommst du einen besseren Preis und ich profitiere auch davon. Also eine schöne Win-Win-Situation. Und jetzt zurück zum Podcast. Ich will jetzt nicht zu technisch werden. Ich meine, es gibt da ja durchaus ein Review zu, sowohl meinem Blog als auch als Podcast. Aber die Naheinstellgrenze, die Gegenlichtfähigkeiten, der Autofokus, die Schärfe, das hat einfach so viel Spaß an diesem neuen Objektiv gemacht. Also das hat mir so richtig Freude gemacht. Ich glaube, auf das eine oder andere Objektiv und Überraschung werde ich noch zu sprechen kommen in dem Podcast heute. Aber es hat einfach wie Arsch auf einmal gepasst bei mir. Also echt, das 135er und ich, wir werden schon richtig, richtig gute Freunde. Das merke ich einfach. Und mir geht aber mein Herz auf, wenn die Technik so in meine Hand übergeht und ich genau weiß, fast auf den Zentimeter genau, wo muss ich mich hinsetzen, damit mein Motiv so im Bild passt, wie ich es haben will. Das habe ich sonst eigentlich nur mit dem 400mm 2.8, dass das so gut mit mir verschmelzt. Und wenn ich da noch das zweite Objektiv dazu bekomme, das 135er, das macht einfach Laune. Mich macht das glücklich, wenn meine Technik mich bereichert in meiner Fotografie und eben nicht behindert. Eigentlich sind wir da fast wieder bei dem Ausgangspunkt. Nun, nach den beiden Schmetterlings-Workshops ging es dann auch schon zu den Steinböcken in die Alpen. Das heißt, ich war dieses Jahr zweimal dort und hey, Überraschung, wir mussten wieder richtig, richtig früh aufstehen. Im Juni ist Sommersonnenwende, das heißt, da haben wir die längsten Tage im Jahr. Ich bestrafe also alle Workshop-Teilnehmer mit den kürzesten Nächten, die sie nur bekommen können. Aber ich finde auch die Bedingungen dann eben besonders schön, deswegen hat das auch richtig, richtig Laune gemacht. Das heißt, vom Ablauf her, in den Sommerworkshops starten wir meistens so zwischen 4 Uhr und 4.30 Uhr die Workshops. Das bedeutet, man hat gar nicht so viel Schlaf. Und was mir dieses Jahr extrem aufgefallen ist in den Bergen, ist, wie sich die Tierwelt in den letzten 15 Jahren verändert hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass es positiv oder negativ ist, die Veränderung, einfach nur die Veränderung der Arten auf einer gewissen Höhe entwickelt und verändert sich stetig. Ich mache ein paar Beispiele, um das einfach mal besser greifen zu können. Wo früher das Alpenschneehuhn auf 2000 Metern sich sehr, sehr wohl gefühlt hat, muss man sagen, ist das Alpenschneehuhn zwar noch vorhanden, aber man merkt, dass das Alpenschneehuhn eigentlich zum Beispiel jetzt weiter in höhere Regionen vorstößt. Der Hase ist immer höher gekommen und mittlerweile kommt der Hase auch auf fast 2000 Höhenmetern vor, wo wo der eben vor 15 Jahren noch wenig bis gar nicht unterwegs war. Und genau das habe ich auch beobachtet jetzt dort vor Ort bei den Murmeltieren. Die Murmeltiere, die Populationen haben eigentlich so an der Waldgrenze begonnen und auch geendet. Und jetzt seit diesem Jahr habe ich zwei kleine neue Populationen, die sind noch wirklich winzig, entdeckt, die eben komplett am Gipfel auf 2000 Metern Höhe sind. Und das zeigt einfach, oder das interpretiere ich so, dass eben auch die Veränderung des Klimas einen Einfluss darauf hat, in welcher Höhenlage welche Tierarten eben vorkommen. Und das Erschreckende für mich daran ist, dass ich das eben merke in einem Habitat, das ich jetzt seit, in Anführungszeichen, nur 15, 20 Jahren fotografiere, ich muss das jetzt im Kopf genau nachrechnen, ja, ich glaube ziemlich genau seit 15 Jahren, dass ich eine solche Veränderung binnen 15 Jahren wahrnehme. Das ist schon besonders, dass man das so schnell merkt, aber auch auf der anderen Seite für mich faszinierend, diese Veränderung eben auch mitzubekommen und mitzusehen. Was mir aufgefallen ist, in den Bergen erstmal, wir hatten eine tolle, motivierte Gruppe. Das kann ich aber tatsächlich über alle Workshop-Gruppen jetzt sagen, die ich hatte. Wir hatten immer ein sehr, sehr nettes Zusammenspiel, super Gruppen, tolle Teilnehmer. Hat richtig Spaß gemacht, vielen Dank dafür. Also ich muss sagen, meine Workshop-Teilnehmer sind echt immer die besten. Und wir hatten immer das Thema, wie gehen wir in ein Bild hinein? Das heißt, ich bin gar kein Freund davon, hinzurennen, zu sagen, da ist Motiv, irgendwie Kamera hochzureißen, 10-mal auf den Auslöser zu drücken und zu hoffen, dass es passt. Das ist nicht die Fotografie, wie ich sie lebe. Es ist viel, viel mehr die Vorbereitung einer Bildidee. Das heißt, wenn wir sehen, okay, da und da sind die Tiere, überlegen wir uns, wie sieht unsere Bildidee überhaupt aus? Und wenn ich mir oder wir uns die Bildidee überlegt haben, resultiert daraus ja auch die Frage, wo müssen wir uns für unsere Bildidee positionieren? Und dementsprechend positionieren wir uns so, dass das mit dem Licht und der Bildidee passen könnte, wenn sich die Tiere in die passende Richtung auch bewegen. Das ist ja immer ein bisschen Glückssache. Aber dadurch erreichen wir natürlich viel, viel bessere Bildergebnisse, als wenn man alles dem Zufall überlassen würde. Und das ist etwas, was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist in der Tierfotografie, dass man eben eine Prävisualisierung, eine Bildidee vorher im Kopf hat und dann eben entsprechend sich so positioniert, dass das eben auch zusammenpasst. Und dann haben wir einen zweiten Workshop in den Alpen gehabt. Das war auch richtig, richtig schön. Ich hatte aber tatsächlich einige gesundheitliche Herausforderungen, auf die ich mal zu sprechen komme. Da habe ich einfach erstmal gemerkt, wie wichtig Gesundheit überhaupt ist. Ich hatte zum Glück mich zufälligerweise mit einem Teilnehmer hier aus dem Saarland verabredet für eine Fahrgemeinschaft. Das ist immer nett, wenn man zusammen unterwegs ist. Ich finde so eine Fahrgemeinschaft toll. Nicht nur, weil man umweltschonender unterwegs ist, sondern eben auch, weil es bereichernd ist, zusammen Auto zu fahren. Man kann in Ruhe sich kennenlernen, lange miteinander quatschen und vor allem macht die ganze Autofahrt einfach viel, viel mehr Spaß. Sonst höre ich meistens Podcasts oder telefoniere und so hat man einfach auch dieses Live-Gefühl, das mag ich total gerne. Jedenfalls bin ich in der Nacht vor dem Workshop um 2 Uhr morgens aufgewacht und habe gedacht, boah, fuck, was ist passiert? Mein Ellbogen war riesengroß geworden, dick, heiß und ich habe mich nur gefragt, was ist das denn? Ich habe irgendwie nach Einstichstellen oder sowas gesucht. Ich wusste ja nicht, wo das überhaupt herkommen könnte. Und hatte wirklich richtig Schmerzen im Ellbogen. Der war locker auf das 5-fache angeschwollen. Und habe erstmal gekühlt, mit lauter Kühlakkus losgefahren und dann vor Ort angekommen. Hatte ich zum Glück einen Arzt in der Workshop-Gruppe, der hat da einen halben Blick drauf geworfen, hat gesagt, okay, Schleimbeutelentzündung. Das heißt, ich habe in den Bergen sozusagen 3 Tage lang gekühlt, viel Ibuprofen eingeworfen, das Ganze bandagiert. Ich habe immer noch so eine nette Bandage um den Arm, es wird langsam besser, aber das braucht anscheinend seine Zeit, um ein bisschen abzuheilen. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, wie wichtig, oder das zweite Mal eigentlich gemerkt in meinem Leben, wie wichtig die Gesundheit ist für die Art von Job, für die Art von Fotografie, die ich mache. weil eben bereits mit so einem entzündeten Ellbogen kann man nur noch sehr, sehr schlecht fotografieren. Das heißt, für mich war es so, ich habe eine riesige Einschränkung gehabt, habe weniger fotografiert, nur noch quasi selektiv, viel mehr den anderen zugeschaut und geguckt, wie die fotografieren an der Stelle auch. Und ich konnte mein Supertele nicht mitnehmen. Das heißt, ich habe kein Supertele-Objektiv, kein 400mm 2.8 dabei gehabt, kein 600mm 4.0 und habe stattdessen in Anführungszeichen nur das 100-500er dabei gehabt. Ich habe noch das 135er eingepackt, weil das kann man im Notfall auch mit einer Hand fotografieren und habe einfach geguckt, was kann ich damit machen, welche Bilder kommen dabei raus und habe für mich eben auch viel gelernt, was heißt es, ohne Supertele zu fotografieren. Ich will nicht sagen, dass das die maximale Einschränkung ist oder so, aber für mich als jemand, der immer ein Supertele mit dabei hat, war es eine komplette Umstellung, was ich wie fotografieren kann. Und ich habe auch für mich viel gelernt. Erstmal habe ich gemerkt, wie wichtig die Positionierung ist. Das war mir schon immer klar. Aber dass man eben durch die Positionierung auch mit den weniger lichtstarken Objektiven sehr, sehr gute Bilder machen kann. Das war so das allererste, was mir aufgefallen ist. Das zweite, was mir wirklich auch aufgefallen ist, ist, dass die Bilder sich jetzt vielleicht, natürlich unterscheiden die sich, aber gar nicht so krass unterscheiden. Dass man mit den 100-500 sehr, sehr ähnliche Bilder zum Supertele machen kann. Also ich hätte nicht gedacht, dass man so viele gute Bilder in dieser Form damit machen kann. Ich habe auch relativ viel dann dadurch auch das 135er benutzt und das 2405. Das heißt, meine Bilder sind ein bisschen anders geworden von dem, was sie transportieren am Ende des Tages. Aber ich fand es eben total interessant für mich, die Herausforderung jetzt mit komplett anderer Technik zu fotografieren, weil ich eben meinen Arm nicht richtig einsetzen konnte. Und das hat sich dann tatsächlich auch nicht für den Helgoland-Workshop geändert. Das heißt, wir sind nach Helgoland aufgebrochen. Ich habe meinen Fotorucksack gepackt. Ich habe kein Supertele eingepackt. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Kein Supertele in meinem Fotorucksack. Ich habe dann stattdessen noch das 85mm 1.2 eingepackt. Ich dachte, vielleicht kann man da was mit dem Basstöpeln machen. Habe das 135mm 1.8 eingepackt, damit so die Porträtbrennweiten habe zum Freistellen, weil ich die eben auch mit einer Hand fotografieren kann. Und ich dachte mir, ich weiß nicht, wie gut das Freihand auch auf der Düne funktioniert. Ich packe noch dieses ganz billige Canon 100 bis 400 mm 5.6 bis Blende 8 mit Bildstabilisator ein. Das ist ja ein 600 Euro Objektiv, das eben sehr kompakt und sehr leicht ist. Ich dachte, super, das kann ich auch mit einer Hand fotografieren, weil ich einfach die Herausforderung habe, dass ich momentan so ein bisschen eingeschränkt bin. Und gesagt, getan, kurz vor Abfahrt ging bei mir die Motorkontrollleuchte an und ich dachte mir so, oh shit, was mache ich denn jetzt? Und was hat mir da geholfen? Es war wieder Fahrgemeinschaft angesagt und ich hatte das große Glück, dass gar nicht so weit von Saarbrücken weg ein Teilnehmer herkam und auch da haben wir wieder eine super nette Fahrgemeinschaft gebildet, sind also zusammen nach Helgoland gefahren. Und schon während der Fahrt hat die Reederei Carsten Als unser Rückschiff sabotiert bzw. hat abgesagt für die Fährfahrten mit dem Katamaran. Und irgendwie die erste Woche war abgesagt wegen technischen Problemen, die zweite Woche wegen nautischen Problemen. Ich glaube eher, dass die Reederei Carsten Als generell ein Problem hat mit der einen Fähre. Also das Schiff fährt anscheinend sehr solide nach Helgoland. Aber der Katamaran macht anscheinend einige Probleme. Hashtag Mutmaßung, also ich weiß das natürlich nicht genau, aber ich habe jetzt von einigen Helgoländern als auch Cuxhavenern gehört, die eben im Tourismus arbeiten, dass das Schiff relativ oft ausfällt. Also jetzt der Katamaran, Schiff fährt regelmäßig, aber der Katamaran fällt anscheinend ständig aus. Deswegen mein Tipp an der Stelle, ich würde eher FRS Helgoline im Moment fahren als Carsten Als Katamaran. Muss natürlich jeder für sich entscheiden, aber das war so mein erstes Learning an der Stelle. Und dann habe ich natürlich neue Tickets gebucht unterwegs und dementsprechend konnte oder war sozusagen die Reise schon mal für Helgoland gesichert. Und dann waren wir alle auf Helgoland angekommen, natürlich gespannt auf die Tiere. Ich meine, man hat ja viel gehört über das Thema Vogelgrippe auf Helgoland. Und auch im Moment gibt es die Vogelgrippe auf Helgoland, momentan sehr, sehr stark verbreitet bei den Trottellummen. Und ich meine, ich bin ja auf Helgoland seit 2008 gewesen, das heißt mittlerweile auch schon wieder seit 15 Jahren auf Helgoland regelmäßig zum Fotografieren. Und was mir früher aufgefallen ist, ist erstmal, dass die Population sich vom Volumen massiv ausgebreitet hat, also auch vom Standort her. Vor 15 Jahren war es sozusagen ein Fels plus die Lange Anna. Und heute sind das sozusagen drei Felsen, auf denen gebrütet wird. Also das Brutgebiet der Kolonie hat sich massiv ausgeweitet. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, ist, werden genug Tiere zu fotografieren. Das ist immer noch sehr, sehr gut, sehr, sehr schön. Was aber sehr stark aufgefallen ist dieses Jahr, ist, dass viele nicht adulte Tiere in der Kolonie sind. Und das ist ungewöhnlich. Normalerweise ist es so, dass die besten Brutplätze auch von Brutpaaren besetzt werden, die geschlechtsreif sind. Und jetzt waren viele nicht geschlechtsreife Tiere darunter. Das erkennt man am Gefieder normalerweise relativ gut. Das hat aber auch den Effekt gehabt, dass nicht in jedem Nest Eier gelegen haben oder Jungtiere waren. Dementsprechend, also rein gefühlt von der Anzahl Jungtiere und Eier, hat es deutlich abgenommen dieses Jahr. Also ich glaube, dass da momentan sehr viel weniger Jungtiere nachkommen als in den Jahren zuvor. Aber die Population ist nach wie vor sehr, sehr groß. Das Zweite, was aufgefallen ist, ist die dunklen Augen. Also man hat gelesen, ich habe gelesen, keine Ahnung, wie viele meiner Podcast-Hörer sowas überhaupt nachlesen oder nicht nachlesen. Jedenfalls gibt es die Veränderung der Augenfarbe bei Basstölpeln aufgrund der Vogelgrippe. Das ist eine Mutmaßung im Moment, also es gibt jetzt noch keinen wissenschaftlichen Beleg dafür, aber man geht davon aus, dass eine überlebte Vogelgrippeerkrankung bei den Basstölpeln teilweise dazu führt, dass sich die Augenfarbe verändert. Und das ist total faszinierend zu beobachten, dass manche Basstölpel zwei schwarze Augen haben, die haben ja normalerweise hellblaue Augen, dass sie auf einmal schwarze Augen haben. Und da sind auch sehr, sehr viele in der Kolonie, die auf einmal ein schwarzes Auge haben. Also ein Auge ist schwarz und das andere Auge ist hellblau. Das ist teilweise wirklich ein bisschen spooky, aber da hat sich wirklich sehr, sehr viel verändert durch die Vogelgrippe. Und ich bin gespannt, wenn es dann dazu richtige Forschungsergebnisse gibt, wie sich eine Augenfarbe durch die Vogelgrippe verändern kann. Und anscheinend sehen die Tiere aber noch ganz normal. Das heißt, das ist wirklich etwas, was mich sehr, sehr fasziniert hat. Und falls ihr da mal etwas lest, was darauf hindeutet, wie es dazu kommt, könnt ihr mir gerne jederzeit einen Link per E-Mail schicken. Würde mich natürlich richtig interessieren, weil das ist etwas super Spannendes für mich. Nun, wir waren dann auf Helgoland, hatten erstmal schöne Tage, hatten super wechselhaftes Wetter. Das heißt, von Sonne bis Regen war sozusagen alles dabei. Das heißt, man hat sehr unterschiedliche Bedingungen gehabt und wir konnten super fotografieren. Dabei ist mir aufgefallen, ohne Supertele kommt man auf Helgoland auch sehr, sehr gut zurecht. Ich habe tatsächlich auch gerne die Porträtobjektive benutzt, damit kann man sehr schöne Sachen machen, super fotografieren, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und dann sind wir rübergefahren auf die Düne. Auf die Düne fahre ich meistens, wenn das Wetter so richtig schlecht ist, also am besten leichter Regen oder ordentlich dick Wolken. Warum das? Nun, wenn man Austernfischer fotografieren will, dann ist eben ein wolkiger Himmel der Trumpf, weil schwarzer Vogel mit ein bisschen weißem Gefieder und einem roten Schnabel, das geht nur bei weichem Licht. Und da hatten wir richtig Glück, hat super gepasst, auch von der Entfernung, die kamen super nah, die Austernfischer. Und ich hatte nur das 100-400 dabei. Warum? Nun ja, ich habe gedacht, mit dem 100-500, da kann ich relativ schlecht fotografieren im Sand, weil mit dem Ellbogen, den kann ich nicht richtig auflegen, weil der so wehtut und wer weiß, das ist dann auch noch viel schwerer, das 100-500. Also habe ich dieses günstige 100-400 Blende 5-6 bis 8 genommen und habe dann darauf geachtet, dass ich ganz flach auf dem Sand liege, dass ich auch probiere, mit Sand im Vordergrund ein bisschen den Hintergrund zu verdecken bei den Austernfischern und so alles aus dem Objektiv rauszuholen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin so richtig überrascht, was man aus dem 100-400 rausholen kann. Ja, das 100-500 ist besser optisch. Ja, es macht besseres Bokeh. Ja, es ist lichtstärker. Es ist in allem besser. Es kostet ja auch viel mehr. Wäre auch schade, wenn es nicht so wäre. Aber was man mit diesem günstigen 100-400 alles machen kann, hat mich echt wieder mal umgehauen. Da war ich erstmal tief beeindruckt, was auch mit einfacherer Technik sehr, sehr gut machbar ist. Ansonsten hatten wir eine super Zeit auf Helgoland und konnten echt sehr unterschiedliche Bilder machen. Da wird es demnächst natürlich auch wieder einen Blog-Eintrag dazu geben. Also zu all den Workshops wird es Blog-Einträge geben. Ich hänge einfach momentan so ein bisschen zeitlich hinterher, muss man ehrlich sagen. Und wir haben natürlich den Wetterbericht auch jeden Tag beobachtet. Und es wurde zunehmend stürmisch auf Helgoland. Und die Herausforderung, wenn es zu stürmisch wird, hören irgendwann auf, die Schiffe zu fahren. Als erstes die Katamarane, dann fährt oft noch das Schiff. Also es gibt Katamarane und Schiffe. Beziehungsweise es gibt ein Schiff, das von Carsten Eils, und zwei Katamarane, eins von Carsten Eils und eins von FRS. Und dann hieß es irgendwann, ja, wir fahren ab morgen nimmer. Ab morgen hieß ab Sonntag, es war Samstag. Und was bedeutet das für uns? Okay, shit, wir müssen uns überlegen, was machen wir? Weil diejenigen, die am Montag arbeiten gehen müssen, die müssen eben von der Insel runter. Weil wenn am Sonntag kein Schiff fährt, dann fährt meistens am Montag auch kein Schiff. Also in der Regel, wenn die Wellen größer und größer werden auf dem Meer, ist es nicht so, dass ein Tag die Schiffe ausfallen, sondern oftmals eher zwei Tage, drei Tage die Schiffe bzw. die Fähren insgesamt ausfallen. An der Stelle vielleicht ganz kurz, ich bin niemand, der sich viel mit Schiffen beschäftigt, deswegen nimmt Schiffe, Fähren, Katamaran bitte so als Synonym bei mir, weil das ist tatsächlich nicht mein Fachgebiet, wie ich gerade merke. Einfach, dass ihr wisst, was ich damit meine, dass einfach, dann muss man runter von der Insel und das heißt, wir mussten umbuchen. Bei der FRS ging tatsächlich noch jemand ans Telefon, da konnte man noch relativ zügig umbuchen. Und bei Carsten Eils haben wir dann in der Warteschlange gehangen. Also tatsächlich, ich habe mein Handy einfach reingehangen, auch wenn ich bei denen gar nicht gebucht war für die Teilnehmer. Und gleichzeitig hatten wir noch zwei weitere Teilnehmer, die quasi durchgehend in der Warteschlange gehangen haben. Und nach einer halben Stunde Wartezeit wurden wir einfach alle rausgekickt aus der Warteschleife. Und dann, wenn man dann nochmal angerufen hat, dann hieß es, ja, sie rufen jetzt außerhalb unserer Geschäftszeiten an. Und ich muss einfach sagen, ich fand das Verhalten in dieser Situation echt sehr suboptimal aus Service-Sicht. Positiver kann ich das jetzt nicht ausdrücken für die Reederei Carsten Eils. Also wie man so, also wie soll ich sagen, man kriegt eine SMS oder eine E-Mail, da steht drin, ihr Schiff fährt nicht. Ja, buchen Sie mal um. Und dann geht keiner ans Telefon. Das ist wirklich unter aller Kanone und das habe ich auf der Insel eben bei ganz, ganz vielen mitbekommen. Man konnte dann sozusagen mit dem Fährticket vom nächsten Tag, auch an dem Tag, die Insel verlassen, aber so mussten wir eben so Hals über Kopf schnell alles zusammenpacken, aufs Schiff gehen und dann eben einen Tag früher abbrechen und abreisen. Das hat zum Glück alles gut geklappt. Wir haben die Schifffahrt auch nochmal so ein bisschen genutzt. Ich habe dann quasi auf dem großen MacBook direkt mal Bilder bearbeitet, gezeigt, wie ich die Bilder bearbeite auf dem Schiff und so. Das war ganz nett, um den Workflow auch nochmal zu zeigen. Aber das war natürlich einfach für alle ein wenig unbefriedigend, dass wir so plötzlich den Workshop abbrechen mussten. Aber manchmal ist das so, wenn Sturmwarnung ist, wenn sich das Wetter dreht. Das ist eben Naturfotografie, da hat man auch mal ein kleines Abenteuer, um eben genau so nach Hause zu fahren. Tat mir oder tut mir natürlich leid für jeden der Teilnehmer, aber so ist nun mal manchmal Naturfotografie leider. Zum Glück hatten wir vorher echt gute Bedingungen, super Bilder. Da habe ich mich gefreut, dass wir so schöne Bilder machen konnten. Insgesamt muss ich sagen, hatte ich wieder viel, viel Glück mit den ganzen Tieren, mit dem ganzen Licht, mit allem eigentlich drum und dran in den letzten Wochen. Von daher bin ich echt zufrieden, wie das in den letzten Wochen gelaufen ist. Übrigens an der Stelle nochmal der kurze Hinweis, die Workshops für kommendes Jahr sind nochmal online und gleichzeitig auch, wenn du meinen Podcast gerne hörst, dann freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung auf Apple Podcast, auf Spotify, wo auch immer du mich hörst. Das hilft mir weiter nochmal, dass mein Podcast eben auch anderen ausgespielt wird. Und jetzt bedanke ich mich natürlich fürs Zuhören. Wenn Fragen offen geblieben sind, schreibt ihr mir wie immer eine E-Mail an radomir@naturfotocamp.de und dann wünsche ich einen schönen Tag, Nacht, Morgen, wann auch immer du mich hörst. Vielen Dank. Tschüss.